wenn jetzt eine neue Zellchemie käme, die jetzt plötzlich 1 Volt als typische Spannung hätte, dann wäre es für uns wichtig, das zu verstehen, um unsere Systeme eben und die hohe Auflösung der zum Beispiel Spannungsmessung in dem Bereich um 1 Volt, um diesen Arbeitspunkt zu realisieren. Das können wir machen, ist aber eine entsprechende Vorlaufzeit. Und das ist, sagen wir mal, die Motivation, mit der ich eben auch Ihr Institut entsprechend kontaktiert hatte, um zu verstehen, wohin die Reise geht.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, besonderer Dank für diese Episode gilt unserem Hörer Falco Bethke. Der hat uns auf dieses heutige Thema aufmerksam gemacht und auch ein paar dieser Fragen, die stammen von unserem Hörer Falco Bethke. Vielen Dank. Und zu Beginn dieser Folge möchten wir auch einen ganz besonderen Podcast hier empfehlen, und zwar den Kempferts Klima-Podcast von Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Energie- und Klimaökonomin am DIW und spricht 2x pro Monat mit Theresa Brenner und Markus Schödel von MDR aktuell zu ganz verschiedenen Klimawandelthemen. Im Podcast werden immer aktuelle Studien diskutiert, also zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel oder was der Kohleausstieg für das Klima bedeutet oder wie es sich mit den Kosten für die Energiewende generell verhält. Also, Kempferts Klimapodcast, ein absolutes Muss für all diejenigen, die sich fragen, was die Wirtschaftswissenschaft eigentlich zur Energiewende sagt und welche Handlungsempfehlungen sich derzeit anbieten. Und kleiner Spoiler, Claudia Kempfert ist auch bald wieder hier im Geladen-Podcast zu Gast. Den Link zu Kempferts Klimapodcast, den finden Sie in den Shownotes.
Geladen heute im Podcast Karl-Heinz Steinmetz. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schönen guten Tag und freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch. Ich stelle Sie kurz vor, Sie waren Leiter des weltweiten Entwicklungsteams für Fahrzeugantriebsstrangsysteme bei Texas Instruments und betreuen jetzt dort die deutschen Automobilhersteller im Bereich der Elektromobilität. Ja, liebes Publikum, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei Texas Instruments, da denke ich normalerweise sofort an Taschenrechner. Herr Steinmetz, fassen Sie doch mal ganz kurz zusammen. Was hat denn Ihr Unternehmen eigentlich mit E-Autos und den Batterien da zu tun?
Also, ist erstmal gut, dass wir noch bekannt sind aufgrund von den Taschenrechnern. Das behält den Markennamen natürlich dann auch in der Öffentlichkeit. Im Grunde gibt es eigentlich 2 Produkte, für die Texas Instruments in der Öffentlichkeit beim Endanwender sichtbar ist. Das ist der Taschenrechner und dann ist das noch der Projektor, also DLP im Englischen, Digital Light Projector. Und den sieht man zum Beispiel eben auch in high-endigen Autoscheinwerfern oder eben auch im Head-Up-Display. Aber Texas Instruments ist sehr aktiv in den Bereichen Industrieelektronik, Automobilelektronik. Das heißt, wir haben größenordnungsmäßig 74% von unserem weltweiten Umsatz im Bereich dieser 2 großen Themen, Industrie- und Automobilelektronik, und 34% davon ist im Bereich Automobilelektronik. Das heißt, die ganzen Halbleiter, die Sie im Automobil finden, in den Steuergeräten, im Battery Management, die werden von Texas Instruments entwickelt und eben auch hergestellt.
Ja, beim Stichwort, wir möchten heute über das Batteriemanagementsystem sprechen, etwas, was wir in diesem Podcast eigentlich noch nie gemacht haben, und natürlich auch über Halbleiter, über diese Chip-Krise, die gerade in aller Munde ist. Da sind Sie der perfekte Ansprechpartner. Beschreiben Sie doch erstmal Ihr Geschäftsfeld. Sie stellen also bei Texas Instruments diese Halbleiter her, die dann über Konstrukteure von Batteriemanagementsystemen dann letzten Endes auch im E-Auto landen. Richtig?
Das ist richtig, wobei gibt es natürlich sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle. Da gibt es, sagen wir mal, ich würde sagen, das eher traditionelle Geschäftsmodell der Automobilindustrie, das heißt, der Fahrzeughersteller beschreibt in einem Lastenheft, was er braucht, gibt das an seine Zulieferbetriebe, und diese Zulieferbetriebe sind dann in der Verantwortung, ein entsprechendes System zu entwickeln, produzieren und entsprechend dann auch uns gegenüber als Kunde tätig zu werden. Gibt natürlich aber auch jetzt Automobilhersteller, die mehr dieser Verantwortung in ihre eigene Verantwortlichkeit einbeziehen und dann eben zum Beispiel die Systeme selbst entwickeln. Selbst entwickeln, dann weitergeben an einen Zulieferer bis hin zu im Prinzip der kompletten Wertschöpfungskette, Entwicklung, Produktion, Testing und Einbau ins Fahrzeug. Und da gibt es natürlich zwischen diesen 2 Schwarz-Weiß-Themen gibt es eine Menge Grau dazwischen. Und alle diese Geschäftsmodelle werden von Texas Instruments eben auch unterstützt.
Jetzt gibt es auch verschiedene Typen von Halbleitern. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen differenzieren. In der Öffentlichkeit öfter bekannt sind ja diese MOSFETs. Welche Typen sind denn eigentlich in E-Autos am meisten verbaut?
Also die Antwort ist relativ einfach, alle. Und da fangen wir bei den diskreten Bauelementen an. MOSFETs werden meistens als, sagen wir mal, Leistungsschalter verwendet. Dann werden es diskrete Transistoren, also Halbleiterschalter. Da ist MOSFET eben ein Typ dieser Halbleiterschalter. Wenn es um größere Leistungen geht, sind die sehr oft diskret. Wenn es um kleinere Leistungen geht, beziehungsweise komplexere Schaltkreise, werden die auch integriert in einen sogenannten IC, Integrated Circuit. Und das wäre dann zum Beispiel das Geschäftsfeld, in dem sich Texas Instruments bewegt. Aber grundsätzlich kann man sagen, von den High-End-Prozessoren bis hin zu großen Leistungsschaltern über Sensorik, über Interface-Bausteine ist im Fahrzeug alles verbaut. Also das Bild der Computer auf Rädern, das kommt dem schon ziemlich nahe, wenn man ein modernes Fahrzeug anschaut.
Jetzt habe ich verstanden, diese Halbleiter, die stecken in ganz vielen verschiedenen Komponenten im E-Auto drin, eben nicht nur im Batteriemanagementsystem, darüber sprechen wir auch später nochmal, aber sie sind auch in der Leistungselektronik, im Inverter und vor allem auch in anderen Komponenten. Können Sie das nochmal bitte zusammenfassen?
Wir haben im Prinzip fürs Elektroauto 4 Komponenten, die zum normalen Fahrzeug dazukommen. Das ist einmal die Batterie. Die Batterie möchte gesteuert werden. Das ist dann die Ladelösung, das heißt, wie bekomme ich die Energie in die Batterie. Das ist dann nochmal ein Konverter von der Hochspannung auf das bekannte 12-Volt-System. Das nennt sich DC-DC-Konverter. Und der entscheidende Anteil, wie bekomme ich die Energie raus aus der Batterie? Das heißt, ein Steuergerät für den Elektromotor. Dort finden sich diese ganzen Halbleiter.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wahrscheinlich haben viele von diesem enormen Aktienkurs von der Firma Nvidia gehört. Gleichzeitig gab es auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele Meldungen oder auch Befürchtungen, was den taiwanesischen Hersteller TSMC angeht, weil man da Angst hat, dass China eventuell dort einmarschiert und dann die Versorgung mit Chips und Halbleitern in Europa nicht gesichert ist. Da müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal die Begrifflichkeiten klären. Erklären Sie doch mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Chips und Halbleitern?
Eigentlich ist ein Halbleiter eine Beschreibung, wenn man es genau genommen nimmt, für eine Materialeigenschaft. Das heißt, ein Halbleiter ist ein Material, das eine Leitfähigkeit hat, die zwischen zum Beispiel Metallen liegt und Nichtleitern. Und das kann dann genutzt werden für den Aufbau von elektronischen Schaltungen. Aber wenn man, sagen wir mal, jetzt im Volksmund spricht, dann wird Halbleiter sehr oft als Synonym für Chips auch verwendet. Wenn ich gefragt werde, in welcher Branche arbeitest du und ich sage Halbleiterbranche, dann habe ich ein großes Fragezeichen in den Augen. Und dann die zweite Antwort ist dann Computerchips. Ah ja, jetzt. Also im Grunde muss man sagen, das ist ein Synonym im Sprachgebrauch, aber Halbleiter stellt die Materialeigenschaft dar, der Chip oder IC, Integrated Circuit, ist die Integration von vielen Einzelbauelementen in einem, sag ich mal, Gehäuse auf einem Substrat und dann eine komplexere Funktion abzubilden.
Jetzt fragen wir uns natürlich, jeder spricht von diesem Marktmangel, Halbleitermangel, Halbleiterkrise oder auch Chipkrise. Ist das noch aktuell, beziehungsweise was glauben Sie, wie lange uns das noch so beschäftigt? Jeder möchte ein E-Auto haben, jeder möchte einen neuen Computer. Es gibt ganz viele verschiedene elektrische Innovationen. Wie lange geht das noch?
Der Bedarf an Halbleitern steigt kontinuierlich. Supply und Supply-Sicherheit ist ein großes Thema für unsere Kunden und wird auch ein großes Thema bleiben. Da sind natürlich sehr viele Investitionen momentan im Gange. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man nicht nur auf die Nvidias dieser Welt schaut, weil diese, sagen wir mal, einen Teilbereich abdecken. Wenn Sie am Ende ein elektrisches Gerät, gleich welcher Art, bauen wollen, dann ist es egal, ob 10 Bausteine fehlen oder einer. Und ob das ein großer ist oder ein kleiner, wenn ein Baustein fehlt, dann können Sie das System nicht aufbauen. Und deshalb, glaube ich, muss man da in der Breite drauf schauen. So ein bisschen Zahlenwerk, um das zu verdeutlichen. 85% der weltweiten Investitionen in Halbleiter-Fertigungskapazitäten fließt in einen Bereich in Prozessgrößen kleiner 60, 65 Nanometer. So, was heißt das jetzt? Das sind hauptsächlich Speicher und große Prozessoren. Da würde jetzt zum Beispiel auch Nvidia und TSMC reinfallen. Die verbleibenden 15%, die fließen in Bereiche größer diesen 40 bis 65 Nanometern. Und dort finden Sie hunderte von Bauteilen, die im Fahrzeug drin sind, wohingegen die kleinen Prozessgrößen eher, sagen wir mal, da sind ein, zwei Bausteine drin. Worauf ich eigentlich raus will, ist an der Stelle, Sie haben einen sehr großen Bedarf, der Bedarf steigt und die Investitionen, die getätigt werden, müssen natürlich in der Breite getätigt werden, nicht nur bei dem einen oder anderen Leuchtturmprojekt. Kurz gesagt, die Halbleiterkrise ist ein Thema, das uns beschäftigt, wo die gesamte Halbleiterindustrie massiv mit Investitionen vorangeht. Aber man muss sicherstellen, dass das in der Breite gemacht wird und dass die Kundschaft eben auch ein Auge drauf hat, ihre Supply-Sicherheit entsprechend auszusteuern.
Sprechen wir doch mal über den Preis. Was kostet denn ein Halbleiter für ein BMS so derzeit auf dem Weltmarkt?
Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil natürlich so ein Battery Management System ein System ist und nicht nur ein Baustein. Ich glaube, ich kann die Frage relativ gut beantworten, wenn Sie jetzt ein Battery Management System sich anschauen, wie hoch ist der Halbleiter-Content, also in diesem System. Und da sprechen wir in der Größenordnung von ca. 30 bis 100 Dollar an Halbleiter-Content in einem Battery-Management-System. So jetzt, wie kommt dieser Bereich zustande? Das ist einmal, ist es ein 400-Volt-System, ist es ein 800-Volt-System? Da brauchen Sie natürlich beim 800-Volt-System mehr Elektronik. Ist es eher komplex oder einfach aufgebaut? Folgt es den internationalen Sicherheitsstandards oder eher nicht? Da gibt's natürlich dann auch Unterschiede in der Komplexität und da kommt eben dieser Price Range zustande.
Jetzt haben Sie sich konkret bei unseren Wissenschaftlern hier in Ulm gemeldet, weil Sie auch interessiert, welche Zellchemie in den neuen Batterien, in den neuen Zellen drinstecken könnte. Wie hängt das denn jetzt konkret zusammen? Das haben wir noch nicht verstanden.
Das ist eine sehr gute Frage und für uns ist die Zellchemieforschung insofern interessant, da wir natürlich auf der Chemieseite vollkommen allein sind. Jede Zellchemie hat ihre spezifischen Eigenschaften, hat ihre Anforderungen an Modelle und welche Parameter gemessen werden müssen. Und diese Parameter, das ist natürlich wieder das, was wir messen, seien es jetzt Ströme, Spannungen, Impedanzverläufe, die interpretiert werden wollen. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, heute sind die meisten Zellen irgendwo im typischen Bereich bei 4 Volt, wo sie geladen sind. Wenn jetzt eine neue Zellchemie käme, die jetzt plötzlich 1 Volt als typische Spannung hätte, dann wäre es für uns wichtig, das zu verstehen, um unsere Systeme eben und die hohe Auflösung der zum Beispiel Spannungsmessung in dem Bereich um 1 Volt, um diesen Arbeitspunkt zu realisieren. Das können wir machen, ist aber eine entsprechende Vorlaufzeit. Das heißt, wir haben hier, bis so ein Baustein entwickelt ist, qualifiziert ist, in Serienstückzahlen verfügbar, gehen dann eben auch gerne mal 2 bis 3 Jahre ins Land, je nach Komplexität. Und das ist eben die Zeit, wo es für uns sehr vorteilhaft ist, parallel zu arbeiten, um zu verstehen, was kommt von Ihrer Seite. Gibt es Trends, die Sie sehen und sagen, das ist die Technologie, da glauben wir dran? Das sind die groben Eigenschaften. Das ist für uns wichtig zu verstehen. Und wenn wir das verstehen, können wir eben die richtigen Produkte eben auch dann auf den Markt bringen, wenn die Zelle in den Markt kommt. Und das ist, sagen wir mal, die Motivation, mit der ich eben auch Ihr Institut entsprechend kontaktiert hatte, um zu verstehen, wohin die Reise geht. Und ich glaube, beide Branchen können sich da gerne auch ergänzen.
Wir sprechen hier im Podcast häufig über die Nachhaltigkeit von Batterien. Wie ist es denn bei Halbleitern, bei der Herstellung? Also welche Materialien neben Silizium, was glaube ich jedem bekannt ist, werden denn da verbaut?
Das ist natürlich Silizium. Das häufigste Element, der Siliziumprozess ist natürlich auch ein energieintensiver Prozess, die Waferherstellung, muss man eben auch im Hinterkopf haben. Dann haben wir natürlich Germanium, wir haben Gallium, es gibt verschiedene technische Gase, die benutzt werden für die Prozesse. Natürlich haben sie für ihre Substrate, für die Bonddrähte, haben sie alle möglichen Materialien, da ist Gold, da ist Kupfer etc. drin, alles Materialien, die natürlich irgendwo auch, sag ich jetzt mal, über eine Mine oder über ein Recycling gewonnen werden müssen. Und eben in diese Rechnung mit eingehen.
Dann kommen wir jetzt mal zum Batteriemanagementsystem. Wie die meisten Hörerinnen und Hörer wissen das, das ist die Kontrolleinheit, die die Temperatur, Input-Output-Ströme und auch die Spannung regelt. Aber erklären Sie das doch nochmal vielleicht ein bisschen breiter. Welche Aufgaben kommen denn dem BMS zu?
Das Batteriemanagementsystem hat eigentlich eine einzige Funktion und das ist der bestimmungsgemäße Betrieb der Batterie. Und was heißt das jetzt? Also, was ist bestimmungsgemäß, was ist nicht bestimmungsgemäß? Bestimmungsgemäß wäre, die Batterie wird geladen durch das Ladeendequipment, also die DC-Ladesäule zum Beispiel an der Autobahn oder das Laden über den Onboard-Charger zu Hause an der Steckdose und es wird entladen über den Antriebsinverter, also über den Elektromotor, der Leistung aus der Batterie bezieht, ohne dass es zu Störungen kommt. Was für Störungen sind das? Überladen der Batterie, also Überspannung, Tiefentladung, Unterspannung, eine Übertemperatur ist ein Thema. Dann könnte es natürlich auch sein, dass immer wenn Hochspannung im Spiel ist, dann sind sicherheitsrelevante Themen da. Das heißt, Isolation hin zum 12-Volt-Bordnetz. Sie wollen nicht an die Karosserie greifen und dort Hochspannung finden. Also müssen Isolationswiderstände überwacht werden. Sie wollen auch sicherstellen, dass zum Beispiel bei einem Unfall Hochvoltsysteme getrennt werden, sodass eine Bergung eben zum Beispiel durch eine Feuerwehr möglich ist, dass keine Hochspannung irgendwo gefährlich offen liegt. Das sind also relativ viele Anforderungen, die man versucht, mit entsprechend Sensorik abzudecken.
Da wundern wir uns ehrlich gesagt immer, das sind super viele Anforderungen, also Temperaturregelungen beispielsweise, irgendwie diese Ströme, die Spannung zu messen, gleichzeitig noch Algorithmen zu fahren, wenn das Auto geladen oder entladen wird. Jetzt sieht aber ein Batteriemanagementsystem als Komponente eigentlich relativ simpel aus und ist auch eigentlich gar nicht so viel Geld wert, also ist gar nicht so teuer, oder?
Es sieht von außen simpel aus. Es ist aber wahrscheinlich von der Komplexität, die dahinter steckt, eines der eher komplexeren Themen im Fahrzeug. Weil natürlich ein Verhalten einer Batterie, das wissen Sie aus der chemischen Seite weit besser als ich, ist hochgradig nicht linear. Das heißt, dort eine Aussage treffen zu können, basierend auf wenigen Messwerten, ist relativ schwierig. Das heißt, man muss sich da auch irgendwo rantasten. Man braucht ein gutes Modell für das Verhalten der Zelle, das Verhalten der ganzen Batterie. Sehr viele dieser Sensoriken, die verbaut sind, Strom, Spannung, manchmal nimmt man auch Impedanzspektroskopie, Gassensoren, Drucksensoren, je nach Konzept, die eben in der Batterie verbaut werden können. Alle diese Informationen werden genutzt, um diese zwei Kernparameter, Ladezustand und Alterung, eben auch genau erfassen zu können.
Jetzt haben wir natürlich sehr unterschiedliche Anwendungen, also beispielsweise die E-Autos, an die jetzt sowieso alle denken, aber auch zum Beispiel Smartphones. Da sind überall Batteriemanagementsysteme drin. Können Sie da die Unterschiede mal beschreiben? Und wie ist das denn eigentlich auch beim E-Auto? Hat da jedes Modul ein eigenes BMS oder gibt es für das gesamte Pack nur ein BMS?
Beim Auto ist es so, sie haben ein Battery Management System. Das ist eine Zentraleinheit, so ein bisschen als kann man als Hirn verstehen. Und diese Zentraleinheit ist dann je nach Aufbau der Batterie mit den Modulen verbunden. Auf den Modulen ist dann jeweils ein Satellit, der die Zellspannungen jeder einzelnen seriellen Zelle überwacht, der mehrere Temperaturen überwacht, wenn notwendig, zum Beispiel auch Druck- oder Gassensorik und aus diesen Informationen dann in der Zentrale wiederum die Ergebnisse berechnet. Bei einem Smartphone ist es so, könnte man jetzt sagen, das ist eine Zelle, das hat ein Battery Management System, ein Single Cell Battery Management System, aber im Grunde genommen ist es das gleiche, bloß eben eine Zelle gegenüber sehr vielen Zellen.
Sie haben es vorhin schon genannt, jetzt geht es für den Anwender ganz konkret um den State of Health und den State of Charge. Also wie ist der Ladezustand meines Gerätes und wie ist der Gesundheitszustand? Das kann man auch bei heutigen Smartphones im Menü meistens nachschauen. Bei Apple zeigt mein Gerät immer an, es ist jetzt nur noch bei 85% State of Health. Jetzt haben wir eine Hörerfrage von Helmut G. zugesendet bekommen. Der fragt Sie, Herr Steinmetz, als mein altes Smartphone nur noch 18% Ladezustand hatte, dauerte es immer nur noch 3 Minuten, bis es automatisch ausschaltete. War das BMS, also das Battery Management System, bezüglich dem State of Charge falsch programmiert?
Nee, war es nicht. Die Antwort ist quasi schon in der Frage, weil das alte Smartphone. Das heißt, an der Stelle, der Akku, die Batterie des Smartphones ist bereits degradiert, das heißt, hat Alterungen erfahren, kalendarisch beziehungsweise durch Ladezyklen. Und die sogenannte Parametrierung oder Kalibrierung des Smartphones ist eben in Anführungszeichen veraltet. Das heißt, das Smartphone denkt, es hat 100%, ist aber nur noch bei 85 zum Beispiel. Das heißt, kann nur noch bis 85 geladen werden. Und ich vergleiche das gerne mal, sage ich mal, mit meiner Rollladensteuerung zu Hause. Da gibt es 2 Endschalter. Und oben und unten, aber um den genau positionieren zu können, funktioniert das über Zeit. Und über die Nutzung läuft das so ein bisschen weg und irgendwann geht der Rollladen nicht mehr ganz hoch oder nicht mehr ganz runter. Und dann gibt es die sogenannte Kalibrierungsfahrt und dann weiß er wieder, was 100% und 0% ist. Und beim Batterie ist das im Prinzip das Gleiche. Die Batterie altert, also das State of Health wird immer weniger und dann müsste man das Smartphone dazu bringen, zu sagen, mach mal einen neuen Kalibrierungszyklus, sodass die verfügbaren 100% auch wieder der Anzeige 100% entsprechen. Das würde dann dazu führen, dass eben die Anzeige wieder eine reale Situation widerspiegelt. Das sollte man übrigens auch machen, weil wenn man das nicht tut, dann kommt man aus Versehen sehr oft in den Zustand nahe der Tiefentladung. Und das geht auf die Lebensdauer der Batterie. Das heißt, immer dann, wenn es solche Effekte gibt, Kalibrierungszyklus starten, das geht in der Regel ganz einfach. Wenn man den Zustand erreicht hat, das Telefon ausschaltet, ausgeschaltet lassen, auf 100% laden, im ausgeschalteten Zustand. Und dann rekalibriert sich das Battery Management System wieder und dann passt
das. Das, glaube ich, ist ziemlich vielen unbekannt. Ich höre das erste Mal. Also bis zu 100% aufladen und dann erst das Smartphone wieder anschalten, dann kalibriert sich das Batteriemanagementsystem selber und diese Art von Problem ist tatsächlich heutzutage dann weg?
Das ist dann normalerweise weg. Und es gibt natürlich verschiedene Smartphones, die das bereits unterstützen in ihrer, ich sage jetzt mal, in ihren Settings, wo man dann sagen kann, mach eine Rekalibrierung, dann sagen sie, schließ mal an auf so und so viel. Also, aber normalerweise ist es so, dass eben im passiven Zustand das rekalibriert wird. Warum im passiven Zustand ausgeschaltet? Weil man dazu normalerweise einen stationären Zustand braucht. Das heißt, wenn das Smartphone eingeschaltet ist, hat man, wählt sich in Funkzellen ein, dann ist kein stationärer Zustand und dann fällt es dem Battery Management System schwer, weil die Batterie gleichzeitig geladen und belastet wird, diese neue Einschätzung, diese neue Kalibrierung durchzuführen.
Ja, Batterien von Elektroautos, die nutzen ja beim Aufladen ein Wärmemanagement, damit die Lebensdauer der Batterien dann gewährleistet wird. Wie funktioniert denn jetzt dieser Ladungsausgleich zwischen den einzelnen Zellen in der E-Auto-Batterie?
Sie sprechen das Balancing der Zellen an. Das Balancing der Zellen ist ein ganz wichtiges Thema, weil zum Beispiel in einem 800-Volt-Fahrzeug, da haben Sie, sagen wir mal jetzt, grob über den Daumen 200 Zellen seriell verbunden. Möglicherweise eben dann noch Parallele, also dann würde man dann von einem 200S P2 sprechen, dann wären 2 Zellen jeweils parallel, 200 in Serie. Und diese seriellen Zellen werden alle überwacht mit der Spannung und da ist es wichtig, dass alle Zellen das gleiche Spannungslevel haben. Warum ist das wichtig? Die müssen sich hinreichend gleich verhalten, das heißt, einen gleichen Ladezustand haben. Wenn sie das nicht haben, dann würde die Zelle mit der geringsten Spannung die Entladefähigkeit der Batterie limitieren. Heißt im praktischen Nutzen, sie können nicht so weit fahren, wie sie gerne würden, weil die Batterie leer ist, weil die niedrigste Zelle die Entladefähigkeit limitiert. Die Zelle mit der höchsten Spannung, die limitiert dann, was sie in die Batterie reinbekommen, das heißt beim Laden beziehungsweise beim rekuperativen Bremsen. da hätten sie dann eben die Limitierung nach oben. Deshalb versucht man, und es ist wichtig, dass alle Zellen das gleiche Spannungsebene haben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die meistbenutzte ist das sogenannte Passive Balancing. Das heißt, da würden Sie die Zelle mit der höheren Spannung gegenüber den anderen entladen und diese Entladeenergie würden Sie in Wärme umwandeln, heißt über einen Entladewiderstand. Da hat jede Zelle ihren Entladewiderstand, ihren Transistor, der diesen Entladewiderstand aktiviert. Ist relativ kostengünstig, aber geht natürlich auf die Effizienz und am Ende auf die Reichweite. Die andere Variante ist das Active Balancing. Da würde die Energie von der Zelle mit dem höheren Spannungspegel dorthin übertragen, wo sie benötigt wird, eben von dem höheren Level auf das niedrigere Level. Das ist deutlich im Vorteil, was die Effizienz angeht, beinhaltet aber mehr Komplexität, mehr Bauteile und demzufolge auch mehr Kosten. Und deshalb sehen wir heute hauptsächlich das Passive Balancing im Nutzen in den Fahrzeugen. Natürlich geht auch da die Innovation voran, um auch Active Balancing in Zukunft zu marktrelevanten Preisen anbieten zu können.
Das geht aber nach meinem Verständnis nur, wenn das Batteriemanagementsystem jede einzelne Zelle tatsächlich auch ansteuern können. Jetzt wissen wir, dass es ganz, ganz viele Innovationen gibt, beispielsweise BYDs Blade Battery oder eben noch dünnere Zellen, die dann zum Teil übereinander gestackt werden, wie bei Saku. Da geht dieses aktive oder passive Balancing dann wahrscheinlich nicht mehr, weil das Batteriemanagementsystem diese einzelnen Zellen ja gar nicht sieht, oder?
Nee, das geht tatsächlich auch in diesen Fällen, weil jede Zelle überwacht wird. In den Battery Management Systemen wird jede einzelne Zelle in einer seriellen Konfiguration überwacht. Die Blade-Zelle zum Beispiel hat eine relativ hohe Kapazität, da wird nichts mehr parallel geschaltet. Da hab ich zum Beispiel für eine 800-Volt-Batterie 200 Zellen in Serie. Jede dieser 200 Zellen wird überwacht, was die Temperatur, was die Spannung angeht. Und hat demzufolge eben auch die Möglichkeit, über ein Balancing entsprechend angeglichen zu werden.
Jetzt reden wir in diesem Podcast relativ häufig über Kapazitätspuffer nach oben und nach unten einer Zelle. Da spricht man davon, dass man über 90% dann nicht mehr laden kann, weil der Hersteller sagt, naja, das würde auf die Lebensdauer gehen. Genauso verhält sich das mit dem unteren Ladezustand. Da würde man sagen, die Zelle soll nicht weniger als 10% Ladezustand haben, weil das dann eben langfristig sich auf die Lebensdauer negativ auswirkt. Wir fragen uns immer, gibt es denn da von Seiten des Batteriemanagementsystems so Standards, die irgendwo weltweit angewendet werden, sodass ich mich als Anwender überhaupt nicht mehr darum kümmern muss, dass ich jetzt zu niedrig lade oder eben überlade?
Zu niedrig laden und überladen wird durch das Battery-Management-System verhindert. Das ist also die Aufgabe, ich hab's eben bestimmungsgemäße Funktion genannt. Das heißt, alles das, was gefährlich oder die Lebensdauer unverantwortbar beeinträchtigt, wird durch das Battery-Management-System verhindert. Da hat der Nutzer auch keinen Einfluss drauf.
Es gab schon ziemlich viele Hörer, die hier gefragt haben, kann ich das denn selber beim Batteriemanagementsystem einstellen, dass ich beispielsweise eben noch mehr Puffer haben möchte, weil mir die Lebensdauer so wichtig ist, dass ich meinetwegen aus diesen 10% vielleicht sogar 25% mache, dass die Batterie dann länger lebt?
Das hängt natürlich davon ab, was der Automobilhersteller an Software anbietet. Das Battery Management System, um den Punkt nochmal zu machen, hat lediglich die Aufgabe zu verhindern, dass unerwünschte Betriebszustände eintreten. Und innerhalb dieser erwünschten Betriebszustände kann natürlich dann über Software entsprechend eingestellt werden, was immer der Automobilhersteller möchte. Ich habe zum Beispiel an meinem Elektrofahrzeug die Möglichkeit zu sagen, wie ich lade. Also wann bekomme ich die Meldung nach unten, so jetzt bitte laden, bei wie viel Prozent des Ladezustands. Und ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, bis wohin ich laden möchte. Und da habe ich standardmäßig zum Beispiel 80% eingestellt. Zwei Gründe. Einmal hilft es der Batterie, wie Sie schon gesagt hatten, es ist einfach für die Lebensdauer der Batterie besser. Und zum anderen ist normalerweise so, dass die Strecken, die ich fahre, das auch rechtfertigen. Für Long-Distance-Betrieb, das ist beim Hersteller auch als solcher bezeichnet, kann ich dann auf 100% gehen und entsprechend sicherstellen, dass ich die größere Reichweite habe, dass ich jetzt zum Beispiel nicht einen Ladestopp zwischendrin einlegen muss. Grundsätzlich ist es so, ausschließliches Schnellladen ist nicht gerade der Lebensdauer zuträglich. Ich persönlich limitiere das Schnellladen dann, wenn ich es brauche. Zu Hause lade ich mit 5 Kilowattstunden, weil über Nacht ist das kein Problem, und reduziere das auf 80% und dann bin ich zu Hause. Baut jetzt der Automobilhersteller bewusst einen Puffer ein? Das glaube ich jetzt nicht, weil natürlich das Battery Management oder die Batterie als teuerstes Bauteil im Elektroauto, da ohne Not einen Puffer einzubauen, ich denke, das wäre ein teurer Spaß. Macht es eigentlich, glaube ich, keiner.
Ja, dann haben wir Ihnen noch eine Frage von YouTube mitgebracht, und zwar von Anonym. Also wir wissen nicht, ob er oder sie. Ich zitiere, ich habe nach mehrmaligem Nachlesen nicht verstanden, wie die Impedanzspektroskopie in Batterien zur Anwendung kommt. Bitte, erklären Sie das doch mal.
Über die Impedanzspektroskopie kann ich über die Impedanzkurve und Interpretation der Daten feststellen, wenn eine Veränderung stattfindet, die temperaturabhängig ist. Das heißt, ich kann über die Messung der Impedanz und der Interpretation der Impedanzkurve einen Rückschluss ziehen auf die Temperatur in der Zelle. Was heißt das jetzt konkret? Wenn Sie den gefürchteten Thermal Runaway, den man ja bei Elektroautos des Öfteren hört, die Zelle ist durchgegangen und damit dann die ganze Batterie, über eine klassische Variante der Temperaturmessung bekomme ich unter Umständen diesen Fall des Thermal Runaways erst mit, wenn ich ihn nicht mehr verhindern kann. Das heißt, dann habe ich noch Zeit zu evakuieren. Über die Impedanzmessung bekomme ich eine beginnende Veränderung mit, bevor etwas passiert. Das heißt, ich habe so einen Puffer von den ersten Laborversuchen, die wir auch gemacht haben, 20, 25 Minuten. Und in diesen 20, 25 Minuten, bevor überhaupt die Temperatur real ansteigt, kann ich dann über das Battery Management System verhindern, dass es überhaupt zu einem kritischen Zustand kommt. Wie verhindere ich das? Ladestrom reduzieren, Ausgangsleistung reduzieren, Kühlsystem hochfahren oder verstärken. Also da gibt es dann sehr viele Möglichkeiten, wo man prädiktiv eingreifen kann und nicht erst reagiert auf einen bereits registrierten Fehlerfall.
In dem Fall würde das Batteriemanagementsystem wahrscheinlich diese Zelle oder auch ein ganzes Modul wahrscheinlich einfach abschalten, oder?
Das ist ein Ziel, aber erstmal versucht man bevor man ein System nicht mehr verfügbar macht, versucht man das System in der Leistung so weit zu beschränken, dass es sicher weiter betrieben werden kann. Dann bei Systemen, die keine Einzelabschaltung ermöglichen, würde man dann als Ultima Ratio das System abschalten, Kühlbetrieb aufrechterhalten, aber eben Leistungsabgabe oder eben Ladung verhindern, sprich vom Netz trennen. Bei neueren Systemen schaut man sich auch an, inwieweit man, wie Sie schon erwähnt haben, vielleicht Module oder sogar auf Zellebene die defekten oder fragwürdigen Zellen aus dem System rausnimmt. Das Beispiel mit der 800-Volt-Batterie, wenn ich jetzt eine Zelle hätte, die ein Problem hat, wäre es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich fahre mit 199 Zellen weiter und habe eben eine geringfügig reduzierte Leistung, aber das Fahrzeug ist verfügbar. Ob das jetzt automatisiert im Betrieb erfolgen kann, wahrscheinlich im ersten Schritt eher weniger, oder dann eben in einer Werkstatt, in einer spezialisierten, das ist erstmal noch zu klären, aber in die Richtung geht es natürlich.
Ja, Herr Steinmetz, herzlichen Dank für Ihre Erklärung und Ihre Zeit. Liebes Publikum, wir hören bzw. sehen uns am nächsten Sonntag schon wieder. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank.